Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske und einer literarischen Weltreise, die uns in eine schwedische Moorlandschaft führt. In die Stadt Wien im Jahr 1938 und zu Beginn ganz gegenwärtig zur Buchmesse in Turin. Dies ist eine der größten Buchmessen der Welt mit rund 1400 Ausstellern und mehr als 300.000 Besuchern. Zuletzt gezählt wurde das alles 2015. Damals war Deutschland das Gastland dieser Buchmesse. Und nun, in diesem Jahr 2024, steht die deutschsprachige Literatur wieder ganz hoch im Kurs. Viele prominente Autorinnen und Autoren sind zu Gast und ebenfalls vor Ort ist Maike Albath. Sie hat sich schon einige Veranstaltungen angeschaut. Maike, das Motto der Buchmesse lautet das imaginäre Leben. Wie präsentiert sich der Salone Internationale del Libro in diesem Jahr?
In diesem Jahr präsentiert sich der Salone sehr weiblich, auch sehr dynamisch. Es ist unheimlich viel los. Es gibt beinahe 2000 Veranstaltungen in 5 Tagen. Vor allem spielen die jungen Leute eine wichtige Rolle. 26.000 Schüler sind involviert und Schülerinnen. Also es geht auch viel um Schulveranstaltungen. Es werden aber auch Rechte verhandelt. Also 500 Stände haben die Agenten und die Rechtehändler aufgebaut. Es geht um Kinorechte. Also es passiert sehr, sehr viel und der Salone ist inzwischen die wichtigste Umschlagstelle für Literatur in Italien. Eine Mischung aus der Leipziger Buchmesse, einem Festival und der Frankfurter Buchmesse, könnte man sagen.
Sie waren bei der Eröffnungsveranstaltung dabei. Wurden denn dort besondere Akzente gesetzt, vielleicht auch politischer Natur?
Ja, ich fand doch bemerkenswert, dass der Kulturminister Gennaro San Giuliano dort war und wieder betont hat, wie wesentlich die rechten Intellektuellen seien. Und er hat dann gesagt, endlich haben wir einen Salone, der plural ist, der Pluralismus vertritt, weil er der Ansicht ist, dass ein Übergewicht der linken Seite vorhanden ist in der Kultur. Und er führt immer wieder dieselben Namen ins Feld. Ezra Pound ist für ihn zentral, dann Giuseppe Prezzolini. Und er tut das ganz geschickt, indem er Prezzolini, ein intellektueller Konservativ, der aber Mitglied der faschistischen Partei war, also auch relativ opportunistisch, verbindet mit Gobetti. Das war der große Turiner Antifaschist. Und er sagt dann, wir machen eine Ausstellung, wir werden sie bezahlen, also das Ministerium, und wir werden dafür sorgen, dass diese kulturelle Hegemonie von linker Seite durchbrochen wird. Und endlich sind wir plural. Also es ist der Versuch zu vereinnahmen. Allerdings wird dem jetzt nicht sonderlich viel Raum gegeben in Turin.
Die Messe hat ja auch eine neue Direktorin, Annalena Bennini. Hat die denn vielleicht auch in diesem Zusammenhang ein besonderes Profil gewonnen?
Da war ich etwas enttäuscht. Also sie ist sehr beliebt, sehr einnehmend, sie ist sehr sympathisch, sehr engagiert. Aber ich hätte mir erwartet, dass sie gerade in so einer politischen Situation, wie wir sie jetzt haben, also in der Schriftsteller belangt werden gerichtlich, in der es so eine aufgeladene Stimmung gibt, vielleicht noch etwas deutlicher genau dazu etwas gesagt hätte. Das hat dann Salman Rushdie getan. Er hat gesagt, Frau Meloni, es ist nicht der richtige Moment, um Schriftsteller vor Gericht zu zerren. Es gehe um etwas ganz anderes. Und da hätte ich mir eigentlich erhofft, dass auch sie, gerade bei so einer Eröffnungsveranstaltung, so etwas sagt. Sie hat mehr betont, wie gut alles läuft, wie wunderbar die Gäste sind. Und sie hat sicherlich sehr viel erreicht. Man muss ihr jetzt auch erst einmal Zeit geben. Es ist das erste Jahr. Dennoch finde ich schon, dass in so einer schwierigen Situation für Italien auch offene Worte notwendig sind.
Das klingt nach einer durchaus polarisierten Stimmung. Nun sind ja die deutschsprachigen Literaturen Gast dieser Buchmesse. Also es gibt eine große Delegation aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Wie gestaltet sich denn deren Auftritt? Und ja, wie wird denn überhaupt die deutsche Gegenwartsliteratur in Italien aufgenommen?
Also der Auftritt ist sehr schön. Und ich habe auch den Eindruck bei den Veranstaltungen, die ich gesehen habe, dass das Interesse da ist, auch in der Presse. Cheda Basiar wurde zum Beispiel groß präsentiert, Charlotte Gneuss. Es wird eine Read Parade, eine Leseparade geben morgen in Turin. Und da ist die Aufmerksamkeit schon vorhanden. Die Verkaufszahlen sind eher gering. Es gibt vom Goethe-Institut, das ja auch involviert ist, das Programm Litrix. Da wird dafür gesorgt, dass Übersetzungen auch finanziert werden. Das besteht jetzt seit 20 Jahren. Das ist alles sehr, sehr verdienstvoll. Und es gab einen ganz tollen Kanon von der somalisch-italienischen Autorin Ijaba Shego, die einen deutschen Kanon zusammengestellt hat nach ihrem Geschmack. Und da sind so verschiedene Schriftsteller vertreten, wie zum Beispiel Abbas Kidder und Heinrich Böll und Christa Wolf. Also das ist dann schon eine große Vielfalt.
Italien wird ja Gastland in Frankfurt sein in diesem Herbst. Ist das schon ein Thema?
Mauro Mazza, der Leiter des Auftritts, hat es gestern thematisiert. Er hatte eine Veranstaltung dazu, da kam aber sehr wenig aus. Er hat eigentlich nur gesagt, Italien ist das schönste Land der Welt. Er hat verraten, dass Boeri, der große Mailänder Architekt, den Pavillon gestalten wird. Das ist der, der diese vertikalen Wälder an den Häusern installiert hat in Mailand. Es gibt aber auch von italienischen Schriftstellern bewusst die Entscheidung, nicht mitzugehen. Also man wird sehen müssen, was das für ein Querschnitt der italienischen Literatur sein wird, der sich in Frankfurt präsentiert. Ich bin sehr gespannt.
Danke an Maike Albart nach Turin. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert und ich bitte um Nachsicht für die etwas lebhafte Atmo im Hintergrund. Der Wind kennt keinen Namen, so heißt das neue Buch der chilenischen Bestsellerautorin Isabel Allende. Eine wahre Weltautorin ist sie ja. Fast jeder kennt ihren ganz großen Erfolg, das Geisterhaus aus dem Jahr 1982. Seitdem hat Allende mehr als 2 Dutzend Romane geschrieben, deren literarische Qualitäten ja durchaus diskutiert werden. Ihr neuer Roman nun nimmt in Wien 1938 seinen Ausgang und wie das Ganze gelungen ist, weiß Dirk Fuhrig.
November 1938. In Wien wüten die Nationalsozialisten. Der jüdische Arzt Rudolf Adler wird von den braunen Horden zusammengeschlagen und in ein Konzentrationslager verschleppt. Seine Frau versucht irgendwie aus Österreich herauszukommen.
Nicht lange nach dem Pogrom brachte Rachel die Nachricht, dass sie am nächsten Tag einen Termin beim chilenischen Konsul hatte. Chile? Das ist doch so weit weg, Frau Adler. Oberst Volker war entsetzt. Was soll ich denn machen, Herr Oberst? Etwas anderes war nicht zu bekommen.
Der südamerikanische Diplomat verlangt als Gegenleistung für ein Visum von der attraktiven Wiener Dame eine quicke erotische Dienstleistung auf der Konsulatscouch. Mit dieser Anekdote endet in dem Roman bereits die Reminiszenz an Isabel Allendes Heimat Chile und an ihre Abstammung aus einer Diplomatenfamilie. Frau Adler gelingt die Flucht aber doch nicht. Sie wird deportiert und ermordet. Nur ihr Sohn Samuel schafft es mit einem Kindertransport nach London, wo er bei einer Pflegefamilie aufwächst. Der begabte Geiger und Pianist macht nach dem Zweiten Weltkrieg Karriere als Musiker. Samuel Adlers Schicksal bildet den Rahmen dieses Romans, der über mehr als ein Dreivierteljahrhundert hinweg einen Bogen vom Nationalsozialismus bis zu den gegenwärtigen Fluchtbewegungen auf dem amerikanischen Kontinent schlägt. Spätfolgen der Unterstützung mörderischer Regime in Mittelamerika, speziell in El Salvador, durch die Vereinigten Staaten.
Dass sich die USA wegen ihrer eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen im Land einmischten, machte die grausame Unterdrückung dort über Jahre erst möglich. Tatsächlich wurde hier, wie in anderen Ländern während des Kalten Krieges, ein Feldzug gegen die Armen geführt. Linke Bestrebungen, insbesondere Guerillabewegungen, sollten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden.
Unter dem Präsidenten Donald Trump verschärften die USA ihr Grenzregime schließlich noch. Familien wurden auseinandergerissen, Minderjährige von ihren Müttern getrennt. Gegen diese inhumane Flüchtlingspolitik lässt Isabel Allende im Roman 2 Anwälte kämpfen, beide selbst mit Migrationshintergrund, die sich bei einem eleganten Lunch in San Francisco besser kennenlernen.
Selena bestellte Filet Mignon mit Pommes. Frank hätte um ein Haar etwas wegen der Kalorien und des Cholesterins gesagt, verkniff es sich aber noch rechtzeitig.
Die Love Story zwischen der engagierten Selena und dem fitnessorientierten Staranwalt, der superreiche Drecksäcke vor dem Knast bewahrt hat, bevor er für die Menschenrechtlerin entflammt, gibt dem Roman Hollywood-kompatible Würze.
Er wählte den gedämpften Steinbutt, er achtete auf seine Linie. Im Allgemeinen waren seine Eroberungen Vegetarierinnen und pickten sorgfältig in ihrem Essen herum. Er konnte sich nicht erinnern, dass je eine Brot oder Nachtisch gegessen hätte, So wie Selena Duran, die ihr Essen verschlang und Dressing an ihren Salat tat.
Mit solchen erotisch aufgeladenen Schmunzelpassagen hält Isabel Allende ihr tieftrauriges Flüchtlingspanorama auf. Die Bestseller-Autorin setzt in »Der Wind kennt meinen Namen« auf ihr jahrzehntelang erprobtes Erfolgsrezept. Einerseits ganz nah an den Figuren bis zur Klischeegrenze. So ist es ausgerechnet ein blindes, aber natürlich ganz besonders kluges Mädchen aus El Salvador, um das sich das Bemühen all der Flüchtlingshelfer, Anwälte, Trump-Gegner und Weltkriegstraumatisierten wie Samuel Adler rankt. Auf der anderen Seite gelingt es Allende gerade durch diese süffige Erzählweise, die in den USA anhaltende Debatte über Flucht und Vertreibung von Menschen aus Süd- und Mittelamerika sehr eindringlich auszuleuchten. Das Buch trifft exakt in den US-Wahlkampf des Jahres 2024, in dem die Abschottung des Landes gegen illegale Migration aus dem Süden eines der dominierenden Themen ist. Der Roman ist auch voller Referenzen auf Allendes eigenes literarisches Schaffen. Die alte Villa in Berkeley, in der Samuel Adler im Alter vereinsam lebt, bevor er sie zum Hoffnungsort für die Flüchtlinge macht, lässt natürlich an das chilenische Geisterhaus denken. Den Roman über die Militärdiktatur, mit dem Allende 1982 der literarische Durchbruch gelang. Das Übernatürliche, das Magische, mit dem Allende ihr Werk in Anlehnung an die lateinamerikanische Schreibtradition meist durchdrängt hat, tritt ebenfalls nur noch als Zitat auf, nicht mehr als dramaturgisch prägendes Element. Hier in Form einer rettenden Märchenwelt, in die sich das blinde Mädchen bei Angstattacken flüchtet. Also ein echter Allende, dieser Roman. Deutliche Tendenz zur Trivialität und hoher Rührseligkeitsfaktor. Aber bei aller vordergründigen Emotion gekonnt erzählt, packend und hochaktuell.
So das Urteil von Dirk Furich. Isabel Allende, Der Wind kennt meinen Namen, aus dem Spanischen von Svenja Becker, ist erschienen im Surkamp Verlag Berlin. 335 Seiten, 26 Euro. KJM Verlag. Hinter diesem etwas spartanisch klingenden Kürzel verbirgt sich ein kleiner Verlag aus Hamburg, der seit 2014 existiert und in dem mit viel Engagement in etlichen Sparten publiziert wird. Es gibt dort Kinderbücher, Kochbücher, historische Romane, Sachbücher, Krimis und viele Titel haben einen Bezug zum norddeutschen Raum. Klaas Jarchow ist der Inhaber dieses Verlags, was das Kürzel erklärt, Klaas Jarchow Media. Nun ist dem Hamburger Jarchow eine Reihe geglückt, die sich wachsender Beliebtheit auch im Buchhandel erfreut. European Essays on Nature and Landscape, also europäische Essays zur Natur und zur Landschaft. Ich habe den Verleger vor der Sendung gebeten, mir die Grundidee dieser Reihe zu erläutern.
Bevor wir wahrscheinlich auf vieles Schönes Inhaltliches kommen, ist das für Verlage genauso wichtige: Wie setzt man denn eigentlich Bücher in diesem Markt noch durch, insbesondere kleine und mittlere Verlage? Und wir haben mit den European Essays eine europäische Marke geschaffen, ein Dach, wenn man so will, eine Kooperationsebene, die uns ein bisschen dem enthebt, dass jedes einzelne Buch immer eine sehr, sehr aufwendige einzelne Markteinführung ist.
Sie haben also gleich auf die Reihe gesetzt, auf die Konzeption der Reihe, und Sie setzen auch auf sehr eingängige Titel. Ich lese mal einige vor. Unter Bäumen, Strand, Hügelland, Heide, unterm Himmel, an der Quelle und jetzt zuletzt Moor. Das ist, wie gesagt, eine Auswahl. Oft verorten sich diese Essays in deutschen Landschaften. Jetzt aber mit dem 11. Band ist Ihnen tatsächlich der Sprung in ein europäisches Gebiet gelungen. Moor, der schwedische Autor Matthias Eliasson hat diese bereist, die Moore Mittel- und Nordschwedens. Der Band erscheint gleichzeitig in Schweden und in Deutschland. Welche Herausforderungen hat das denn mit sich gebracht?
Ja, wir produzieren parallel mit dem Kollegen Christian Holzer, der in Smoland im Wald sitzt, einen kleinen Verlag führt. Der hat unsere Idee der European Essays sehr gerne aufgenommen und eben auch diesen Vorschlag gemacht für den Titel und den Autor. Und wir haben tatsächlich eben parallel produziert. Das schwedische Buch erscheint unter dem Titel Myr. Die Aufmachung ist die gleiche und wir haben es halt inhaltlich etwas angepasst. Deutsch ist ja auch etwas länger als Schwedisch, aber wir haben eben auch einige deutsche weitere Informationen hinzugefügt.
Wir haben es mit der Form des Essays zu tun. Das heißt, die Autorinnen und Autoren haben viele Freiheiten. Wie hat Matthias Eliasson diese denn genutzt?
Ja, Matthias Eliasson ist eigentlich in der Reihe mit an dem poetischsten Pol, wenn man so will, verhaftet. Das heißt, er ist von Beruf oder von Neigung aus einer, der sich mit Holz und Landschaft sehr beschäftigt. Er ist Holzskulpteur, aber er ist vor allem auch Filmer. Und entsprechend ist er auch vorgegangen bei seinen Beschreibungen. Das sind sehr poetische einzelne Aufnahmen. Er hat das sehr verstrickt dann mit der Bewegung, dass er dort umhergereist ist. Er hat es aber dann auch geschichtlich eben verknüpft mit der eigenen Reise von Linné vor 300 Jahren und auch mit einigen geschichtlichen Ereignissen, die in dieser Gegend für Schweden sehr bedeutsam gewesen sind.
Man wird tatsächlich sehr umstandslos in eine durchaus betörende, auch etwas widerspenstige Landschaft versetzt. Mir fiel es gar nicht so leicht, mich als Leserin zu orientieren in Text und Raum. Ist Ihnen das aufgefallen und haben Sie versucht, den deutschen Leserinnen und Lesern irgendwie eine Brücke zu bauen?
Das ist mir aufgefallen. Das ist auch dem schwedischen Kollegen aufgefallen, der gar nicht so sehr viel mit poetischen Beschreibungen und so etwas in seiner Produktion bisher zu tun hatte. Es gibt verschiedene Wege, die wir dort gemacht haben, auch mit Gabriele Haafs zusammen, die ja die Übersetzung gemacht hat. Fangen wir von hinten an, dass wir ja Karten beigegeben haben. Da sind eben auch Hinweise auf die Orte und die Strecken zum Beispiel eben sowohl von Linné als eben auch von Eliasson, aber zum Beispiel eben auch der Hinweis auf diese Inlandsbahnen, die Matthias Eliasson beschreibt. Also das ist eine etwas am Rande des Gebirgszuges in Skandinavien, eben zu Norwegen hin, eine sehr, sehr spezielle Bahn, die dort fährt und mit der er sich dann auch durch seine Geschichte etwas bewegt. Wir haben aber auch hier und da dann auch noch ihn gefragt, wo sind wir denn eigentlich gerade? Weil für ihn war das alles vollkommen klar und für die Schweden ist das auch leichter, aber wir geben dann doch im Deutschen, in der Übersetzung und der deutschen Ausgabe dann Hinweise, wo bewegt er sich eigentlich, wohin bewegt er sich, wo sind wir denn eigentlich, wie finden wir das?
Entstanden ist ein auch optisch und haptisch sehr, sehr schönes Buch. Man hat einen etwas rauen Einband in der Hand, blättert dann durch sehr glattes Papier. Wie wichtig war Ihnen denn die Gestaltung auch im Sinne eines Wiedererkennungswertes?
Das ist von vornherein mit eine ganz wichtige Setzung gewesen. Also wir haben hier sowohl auch nachhaltige Aspekte sehr berücksichtigt. Wir haben da hohe Standards gesetzt. Es ist aber vor allen Dingen ist es tatsächlich dann, was Sie schon gesagt haben, etwas sehr Haptisches. Es ist ein Hanfpapier draußen drauf und wir haben dann innen sehr gutes Papier gewählt, auf dem die Abbildungen alle gut stehen. Zum Beispiel eben diese von uns immer wieder in Produktion eingegebene Zeichnung von Rüdiger Tillmann, der immer mit dem feinsten Federstrich versucht, uns in die jeweiligen Landschaften einzuführen.
Rüdiger Tillmann ist ein durchaus angesehener Comiczeichner mit Sitz in Köln, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Ja, mit Mohr ist Ihnen jetzt tatsächlich auch eine internationale Kooperation geglückt. Soll es denn weitergehen mit anderen europäischen Verlagen?
Ja, das ist die Grundidee und das ist eben das Angebot im Prinzip an die Kolleginnen und Kollegen. Auch die europäische Marke ist geschaffen. Dem Kollegen Holzer in Schweden setzen wir fort mit, das nächste ist ein Band über die Schären, hauptsächlich um die Ålandinseln. Es folgt aber dann auch ein Band, den wir jetzt erstmal im Arbeitstitel Wilder Fluss nennen. Die Autorin Hentati hat dort ganz im Nordschweden einen Fluss eben beschrieben, der einer der wenigen ist, die eben nicht gestaut sind und so etwas. Es gibt aber auch andere Kooperationen eben mit Irland, mit Polen. Ganz am Anfang der Idee haben wir mit Italien gesprochen, Frankreich. Also das ist etwas, was jetzt aufgenommen werden wird und Stück für Stück umgesetzt.
Sagt der Verleger Klaas Jarchow. Wer sich für die European Essays on Landscape and Nature interessiert, kann jedes Buch im Handel für 22 Euro erwerben. Beim Verlag selbst gibt es ein etwas vergünstigtes Paket mit 7 Bänden, denen je eine Zeichnung von Rüdiger Tillmann beiliegt. Wir sprachen über Mohr von Matthias Eliasson in der Übersetzung von Gabriele Haafs. Das war's im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Michael Bödecker und Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt Tanja Lieske.